Steuergeschenke sind unser Thema. Steuergeschenke, bis der Arzt kommt. Dazu nun ein Kommentar von Gernot Hassknecht vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Steuern runter, Wachstum rauf. So einfach geht die Milchmädchenrechnung. Allein die Gleichung hat einen Haken. Sie geht nicht auf. Erst im Mai 2010 will Schwarz-Gelb nachzählen, wie viel Geld noch zu verschenken ist. Die Antwort steht jetzt schon fest. 0 Euro sind schnell verteilt. Uns Steuerzahler stellt sich da nur noch eine Frage. Wer hat euch Pennern eigentlich ins Gehirn geschissen? Wir haben es doch längst kapiert. Geschenkt kriegen wir original gar nichts. Und wenn doch, dann klaut ihr Verbrecher uns das Doppelte an anderer Stelle. Glaubt ihr denn, das mag keiner? Sehe ich aus wie ein Vollidiot? Los, Westerwiller, sag's mir ins Gesicht. Sehe ich aus wie ein verdammter Vollidiot? Euch Brüdern will ich jetzt mal was sagen. Steckt euch eure beschissenen Steuergeschenke mit Anlauf hinten in eure fetten Ärsche.
Nummer 184, Zensursolarbeit. Hallo und herzlich willkommen zum 184. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 4. Dezember 2009, bei schon wieder eklig pissigem Wetter, aufgenommen habe.
It is 13:26.
Immerhin, das funktioniert. Bei schon wieder pissigem Wetter. Das hatte ich so nicht bestellt. Zis. Was immer das werden soll hier, wenn das fertig ist. Und irgendwie verwirrt mich hier gerade noch was. Egal. Das Intro habe ich aus der Heute-Show geklaut, die irgendjemand bei YouTube hochgeladen hatte. Vorher kannte ich die Sendung noch gar nicht. Und danach kenne ich die Sendung eigentlich auch immer noch nicht, weil es gibt da irgendwie keinen Podcast von. Wenn es da einen Podcast von gäbe, würde ich die Sendung mir regelmäßig ansehen. Weil das ist eine ZDF-Sendung, interessanterweise. Inhaltlich gibt's heute wieder das, was es eigentlich immer gibt hier, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit Mafia. Das Ganze bei Wetter, was wie letzte Woche von ganz, kalt, aber geht so, über Pisswetter zu gewechselt ist. Guckst du so, Hund? So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, ist dann übrigens Teil 2 Politik, die zweite Hälfte, wo vier Meldungen, wenn das denn überhaupt stimmt, wo einige Meldungen, die ich nicht mehr in Teil 1 verwurstet habe, drin vorkommen. Und dafür dann auch der erste Bruch des Koalitionsvertrages, wenn man mal ganz scharf hinguckt. Light Rain soll es sein. Ja, 10.50 Uhr ist es. Broken Clouds soll es haben. Broken sehe ich nicht. Nippy soll es übrigens sein. 6 Grad hätten wir, die sich anfühlen wie 4. Irgendwie sowas in dem Dreh. Wind macht 9 bis 11 km/h aus dem Süden. Und es fieselnieselt schon wieder. Ich hasse es, wenn es freitags regnet. Nur für den Fall, dass ich das letzte Woche nicht sauber übermittelt hatte. Ey. Hauptsache, es pisst nicht ganz so schlimm wie letzte Woche. Will nicht schon wieder ein iPhone wegen Regen verlieren. Bleib. So. Dann wäre ich mal wieder da. Na gut, im Moment fieselt es nur. Ey, wenn das so weitergeht, dann mache ich wieder drinnen Podcasts. Das macht keinen Spaß mit diesem Regenpisswetter. So. Dann hätte ich da noch ein paar Meldungen, die es nicht mehr in die letzte Teilfolge reingeschafft haben, weil ich irgendwann auch einfach mal Ende machen wollte. Die CSU verlangt nämlich Entlastungen. CSU fordert neuen Länderfinanzausgleich. Hamburg, die CSU beharrt auf einen Umbau, des Länderfinanzausgleichs. Der Länderfinanzausgleich entwickle sich zunehmend zu einem System, das wenige zu Zahlern macht und viele zu Empfängern, sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt dem Hamburger Abendblatt. Abend vor allem. In einem funktionierenden Ausgleichssystem sei die Mehrzahl der Länder auf der Geber- und nicht auf der Empfängerseite. Dobrindt verwies darauf, dass Bayern inzwischen die Hälfte des gesamten Länderfinanzausgleichs zahle. Da hat sich mir dann spontan die Frage aufgedrängt, war das nicht mal irgendwie vor einigen Jahrzehnten so, dass Bayern aus dem Länderfinanzausgleich ständig unterstützt wurde, dass die nur Geld bekommen haben und nie irgendwas eingezahlt haben und jetzt nach einigen Jahrzehnten zahlen sie dann mal ordentlich ein und jetzt wollen sie aber nicht mehr zahlen. Na? Warum haben sie wohl damals nicht nach Änderungen geschrien? Wäre doch mal ganz interessant. Und ich meine, solange die zu viel Geld da haben, relativ gesehen, solange haben sie halt gefälligst zu zahlen. Ich weiß nicht, was es da groß hin und her zu debattieren gibt. Na, also schlicht und ergreifend unlogisch. Aber hey. So, ist mir am Sonntag über den Weg gelaufen. Dann hätte ich da noch die Steuerverteuerung. Die Steuerverteuerung. Der Steuerstreit, der droht nämlich weiter zu eskalieren. Berlin im Streit zwischen Bund und Ländern um die geplanten Steuersenkungen droht jetzt auch ein Nein aus Thüringen. CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht drohte am Sonntagabend, im ZDF offen mit einer Ablehnung im Bundesrat zu dem Paket. Grund, sie stufe die befürchteten Steuerausfälle für ihr Land als nicht verkraftbar ein. Deshalb gebietet es die Verantwortung für das Land und den Haushalt, dass wir dem nicht zustimmen können, sagte Lieberknecht. Na, es reicht völlig, wenn ein CDU-regiertes Land Nein sagt. Weil, wie war das? Selbst Bremen mit in Anführungszeichen nur 4 Sitzen im Bundesrat würde bereits ausreichen, dass sie die Mehrheit nicht mehr kriegen, zumindest nicht von den CDU-regierten Ländern. Und nachdem es relativ klar danach aussieht, dass auch da mal wieder Parteiräson gespielt wird, also zu Deutsch die Länder mit SPD oder Grünen oder was weiß ich nicht wem noch alles, dem Ding nicht zustimmen werden, brauchen sie schlicht und ergreifend ein Ja von allen CDU-Ländern. Und ja, hier der Kieler Peter Harry hat ja schon gesagt, ihr habt's ja wohl nicht mehr alle. Also der ist ja richtig ausfallend geworden, der Mensch. Und er hat ja recht, weil sie haben sie ja nicht mehr alle. So, dann hätte ich da noch... Kauder verlangt von Unionsländern Ja zum Steuerpaket. Berlin-Unionsfraktionschef Volker Kauder verlangt von den Unionsländern, dass sie im Streit um das von der schwarz-gelben Regierung geplante Steuerpaket einlenken. Es sei jetzt notwendig, dass Vernunft einziehe. Man müsse diese Koalition zu einem erfolgreichen Start bringen, sagte Kauder im ZDF. Mehrere Unionsministerpräsidenten befürchten wegen der von Schwarz-Gelb für Anfang Januar geplanten Milliardenentlastungen für Bürger und Unternehmen gravierende Steuerausfälle. So. Ne? Vernunft einziehen. Vernunft heißt das also, wenn man Steuergeschenke verteilt, wenn man gar kein Geld hat. Hey, dann bin ich aber echt gerne unvernünftig. Da bin ich wirklich echt gerne unvernünftig. Also, ich weiß auch nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Dann gab es eine Meldung, Bin Laden freigelassen, habe ich sie überschrieben. Und wenn die Meldung schon auf dem DPA-Ticker durch die Gegend schwappt. Also, US-Soldaten ließen nämlich 2001 Bin Laden entkommen, Washington. Scharfe Kritik aus dem Senat. Ein Bericht des US-Senats wirft Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor, dass Osama Bin Laden im Dezember 2001 in letzter Minute seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. US-Spezialeinheiten und CIA-Agenten seien damals im afghanischen Tora Bora-Gebirge dem Terrorchef auf den Fersen gewiesen. Doch dann hätten es Rumsfeld versäumt, genügend Soldaten zur Verfügung zu stellen. Folge sei es gewesen, dass Bin Laden nach Pakistan entkommen konnte. Und danach hat ihn nämlich niemand mehr ernsthaft gesucht. Eigentlich hat ihn zu dem Zeitpunkt schon niemand mehr ernsthaft gesucht. Und noch ein Überläufer aus der letzten Teilfolge. Ja toll, jetzt habe ich das Display angefeuchtet. Super. Elena Details. Die Meldung von der Frankfurter Rundschau, die haben ganz viele zitiert. In Deutschland wird nämlich künftig zentral erfasst, wer an einem Streik teilgenommen hat. Auch ob rechtmäßig oder wild gestreikt wurde oder Beschäftigte vom Arbeitgeber ausgesperrt wurden, steht vom 1. Januar 2010 an in einer bundesweiten Datenbank, was Gewerkschaftler und Datenschützer in Alarmstimmung versetzt, hört offiziell auf den Namen ELENA. Die Abkürzung für elektronischer Einkommensnachweis. Vom kommenden Jahr an müssen aufgrund eines neuen Gesetzes Arbeitgeber sämtliche Entgeltdaten ihrer Beschäftigten digital an eine zentrale Speicherstelle der deutschen Rentenversicherung übermitteln. Ab 2012 sollen damit Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld und Elterngeld schnell und ohne aufwendigen Papierkram beantragt werden können. Bürokratieabbau und Kostenersparnis heißen die Zauberworte. Was ELENA im Detail enthält, wurde dagegen bislang lieber nicht an die große Glocke gehängt, obwohl es schon seit September feststeht. Die Liste der Angaben, die Unternehmen über ihre Arbeitnehmer zu machen haben, ist mehr als 40 Seiten lang. Und darin wird nicht nur nach Namen, Geburtsdatum, Anschrift oder Bezügen gefragt, sondern in der Rubrik Fehlzeiten auch nach einer Teilnahme an Streiks oder nach Abmahnungen und möglichem Fehlverhalten. Das ist ein absoluter Skandal, findet Werner Flipowski, Vizevorsitzender des Verdi-Gewerkschaftsrats. Ich bin schockiert, dass solche Daten zentral gelagert werden. Auch Peter Wedde, Direktor der Europäischen Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt und Experte für Arbeitnehmerdatenschutz, kritisiert die ausufernde Vorratsdatenhaltung von ELENA. Gerade in diesen Zeiten des Datenmissbrauchs sollte der Staat seiner Vorbildfunktion gerecht werden und sparsam mit Daten umgehen. Diese Datenbank aber sei weit übers Ziel hinaus geschossen, sagte Wedde. Informationen über Streiks etwa hätten darin nichts verloren. Wenn ich streike, nehme ich ein Grundrecht wahr. Wisst ihr was? Solange es noch Schnaps sagt, kommt iPhone in die Tasche und ich mache das mit dem Touch weiter. Der Touch hat keinen Lautsprecher, der aufhören kann zu funktionieren. So. Dann kann er mir zwar keine Uhrzeiten mehr hier ansagen, aber das ist mir jetzt auch egal. Übrigens 10.58 Uhr. So. Da. Und ebenso bedenklich sei es, dass Arbeitgeber über Abmahnungen und Kündigungsgründe Auskunft geben sollen, ohne dass der Betroffene sich dazu äußern könne. Die Vorgaben für die Datensammlung sind von Sozialversicherungsträgern und Kommunen ausgehandelt und von Arbeits- und Wirtschaftsministerium in Berlin abgesegnet worden. Bedenken versuchen die Beteiligten zu zerstreuen. Bei der Bundesagentur für Arbeit heißt es, die detaillierte Schilderung von vertragswidrigem Verhalten, das zur Kündigung führte, brauche man für eine eventuelle Entscheidung über eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld. Und nach Streiks, erklärte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums, werde so genau gefragt, weil nur rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen als sozialversicherte Beschäftigungszeiten zählen würden. Außerdem seien alle Daten bei ELENA bestens geschützt. Doppelpunkt. Sie dürften nur abgerufen werden, wenn sie für Leistungsanträge benötigt werden. Und zwar nur von den zuständigen Stellen und nur mit Zustimmung der Arbeitnehmer. Arbeitgeber, so die Sprecherin, kommen an diese Daten nicht heran. Mit Sicherheit. Und es wird auch nie irgendwelche Sicherheitslücken in dem System geben. Wegen, weil der Gesetzgeber hat beschlossen, dass es nie irgendwelche Sicherheitslücken in dem System geben wird. Wer das glaubt, dem hätte ich noch eine günstige Fußgängerbrücke zu verkaufen. Oder eine Autobrücke oder und. Na, also ja, ELENA. Das Ding ist ja, hatte ich vor Ewigkeiten schon mal irgendwann auf dem Zettel, das ist übrigens um 11, hatte ich vor Ewigkeiten schon mal auf dem Zettel und danach dann wieder aus den Augen verloren. Und ja, was da also rumkommt, ist effektiv, da wird einfach mal großräumig jeder Scheiß gespeichert, inklusive Scheiß, wo die Begründung, warum man diesen Scheiß speichern will, dann doch sehr dünn ist. Aber hey, na, also, das Ding, das übrigens noch die große Koalition beschlossen hat, also sollte die SPD jetzt plötzlich irgendwie einen auf Datenschutz machen, kann man den Pfeifen dann auch nochmal gegen das Knie pinkeln, weil die haben das Ding mitbeschlossen. Die FDP hat es putzigerweise nicht mitbeschlossen, wird es jetzt allerdings mittragen im Zweifelsfall. Und die Frankfurter Rundschau-Meldung, die ist in der letzten Woche durch alle möglichen Medien nochmal gegangen, die sich alle auf das Ding bezogen haben. Und da dachte ich nur so, ja Mensch, die Meldung habe ich doch schon. Gut, dieses Mal hat es keine 2 Wochen gedauert, im Gegensatz zu den Atommeldungen. So, dann gab es am Sonntag eine Volksabstimmung in der Schweiz, mit der jetzt beschlossen wurde, der Bau von Minaretten soll verboten werden. Das habe ich einfach nur zur Kenntnis genommen. Weil, ich meine, auf der einen Seite hat es positive Seiten. In der Schweiz darf das Volk wenigstens bestimmen, was verboten werden soll und was nicht. Auf der anderen Seite finde ich ein Verbot von Minaretten irgendwie so ein bisschen sehr kurz geschossen. So, also gleichbehandlungsmäßig müsste man dann genauso auch Kirchtürmer verbieten. Und Minarette, da gibt es übrigens in der ganzen Schweiz im Moment genau 4. Ne? 4. Das ist keine so gigantische Anzahl. Mich würde mal interessieren, wie die Anzahl Kirchtürmer aussieht. Habe ich zumindest noch nirgendwo gelesen, aber die wird im Zweifelsfall irgendwie geringfügig höher sein, vermute ich einfach mal. Aber hey, da haben sich also die Bürger, die da zumindest zur Abstimmung gegangen sind, von den Populisten einwickeln lassen. Was dann andere lustige Nebeneffekte hatte, dass sich jetzt irgendwie alle möglichen Leute äußern, die meinen, sie müssten sich halt äußern. Inklusive ein Herr König, der zwar König, aber nicht Aaron heißt. Display abwischen ist übrigens eine blöde Idee, weil dann der Button trotzdem noch nicht funktioniert. So, tut er jetzt? Ja. So, dann gibt's da noch Swift, ein Swiftes Jahr. Netzpolitik, die EU-Innenminister haben heute wie Montag, in Brüssel das SWIFT-Abkommen mit den USA beschlossen. Deutschland, Ungarn, Griechenland und Österreich enthielten sich der Stimme. Und ja, da stand ursprünglich nur was von Deutschland und Österreich war es, glaube ich. Die anderen beiden habe ich dann nachträglich eingefügt. Enthielten sich der Stimme, damit konnte das Abkommen durchkommen, weil sie haben nämlich alle nicht Nein gesagt. Niemand hatte den Arsch in der Hose, einfach mal Nein zu sagen. Deutschland hätte auch die Möglichkeit gehabt, dagegen zu stimmen. Als Kompromiss wurde eine Laufzeit für das Abkommen von 9 Monaten gegenüber geplanten 22 Monaten verhandelt. Aber wie wir schon letzte Woche berichtet haben, waren der Koalition ein gutes Verhältnis zu den USA wichtiger als unsere Bürgerrechte zu sichern. Man kann auch sagen, die Bundesregierung hat unsere Bürgerrechte an die USA verschenkt. Und übrigens, eine Nicht-Zustimmung zu dem SWIFT-Abkommen, so wie es da rumstand, stand eigentlich im Koalitionsvertrag. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, es hat noch nicht mal mehr einen Monat nach Unterschrift des Koalitionsvertrages gedauert, bis der erste Punkt, der ziemlich eindeutig im Koalitionsvertrag drinne stand, gebrochen wurde. Jetzt wird ja die Subvention von Hotels und Co. wird ja damit argumentiert, das stünde ja im Koalitionsvertrag. Hey, ihr haltet euch bei SWIFT nicht an den Kack-Koalitionsvertrag. Warum solltet ihr euch irgendwo noch an dieses Kack-Ding halten? Na, also was soll der Scheiß? Na, und dann hat auch irgendwie hier Leuthäuser Schnarrenberger noch verlautbaren lassen, naja, das wäre aber gegen ihren Willen passiert, dass der de Maizière sich da enthalten hätte. Ja, hey. Es gibt da eine ganz einfache Sache. Du gehst zu Westerwave und Westerwave ruft dann Merkel an und sagt, so nicht. Das bricht den Koalitionsvertrag. Wenn ihr das macht, könnt ihr euch das sonst wohin stecken, dann ist die Koalition beendet. Tut er natürlich nicht, weil Westerwave so machtgeil ist, dass er die Koalition auch gegen den Bruch des gesamten Koalitionsvertrages noch weiterlaufen lassen wird. Aber hey, gut, dass wir drüber geredet haben. Der Hund ist ja harmlos. Da drücke ich gleich die Pause-Taste und der Hund bellt nicht mal. Na, also, was das soll. So, dann gab es da noch am Dienstag die Meldung, das Ding wäre gar nicht ganz durch, weil nämlich die Damen und Herren Innentrottel zwar den Scheiß positiv abgestimmt haben, aber keine Unterschrift unter das Papier gepflanzt haben. Na, weil der Trick war ja der, am Dienstag ist der Lissabon-Vertrag in Kraft getreten, mit dem das EU-Parlament dann plötzlich ein Vetorecht bekommen sollte. Na, und deswegen musste am Montag noch schnell über das Abkommen abgestimmt werden, weil da hat ja das EU-Parlament noch kein Mitspracherecht gehabt. Na, die ganze Geschichte, die stank ja auch schon kilometerweit in den Himmel. Aber ja, also jedenfalls haben sie das Ding wohl irgendwie nicht unterschrieben. Das EU-Parlament darf jetzt noch in Anführungszeichen entscheiden. Ändern dürfen sie allerdings wohl irgendwie nichts mehr. Na, also. So, und dann gab es auch noch Gegenwind gleichzeitig. Also bei Heise habe ich das geklaut. Gleichzeitig reißt auch hierzulande die Kritik am gewählten Verfahren und den Inhalten des Beschlusses nicht ab. Diese Entscheidung verunsichert Millionen von Bürgern in Europa, erklärte Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, die sich gegenüber ihrem Kollegen im Innenressort Thomas de Maizière mit ihren Bedenken nicht durchsetzen konnte. Neben den Liberalen hätten das EU-Parlament, der Bundesrat, Wirtschafts- und Bürgerrechtsverbände national wie europaweit auf ein hohes Datenschutzniveau gedrungen. Was ja alles in dem Ding nicht drinne steht. De Maizière begründete dann übrigens seine Enthaltung und seinen Vetoverzicht vor allem damit, dass, Zitat, die Beziehung zu Amerika im Kampf gegen den Terrorismus nicht belastet werden dürfe. Es seien Hinweise auch der amerikanischen Seite gewesen, die in besonderer Weise zur Entdeckung der Sauerlandgruppe beigetragen haben. Hinweise der amerikanischen Seite. Mhm. Auch der amerikanischen Seite. Ja, oder anders ausgedrückt, es gab da Hinweise. Unter anderem gab es irgendwie mindestens einen Hinweis der Amerikaner, der übrigens, soweit ich informiert bin, überhaupt nichts mit irgendwelchen Kontotransaktionen zu tun hatte, ne? Nur mal so ganz nebenbei. Von Kontotransaktionsterroristen habe ich zumindest noch überhaupt nichts gehört. Die ganzen Märchen, was da alles hätte verhindert worden sein wollen, sind ja genau das, Märchen. Na, oder die Öffentlichkeit weiß nicht alles, das kann natürlich sein. Aber dann sollten sie mal ein paar Details auf den Tisch werfen. Der Innenminister verwies auf eine mit Leuthäuser-Schnarrenberger abgestimmte Protokolländerung zu dem Abkommen. Darin unterstreiche die Regierung gemeinsam mit Österreich ihre Bedenken, die den Rechtsschutz und die unklaren Löschfristen der Finanzdaten betrifft. Na, weil ja die USA die Daten jetzt abschnorcheln dürfen und sich dann auf unbegrenzt lange irgendwo hinpacken dürfen. Na, was sie erstmal haben, das müssen sie nicht löschen, so ungefähr. Ich könnte eigentlich iPhone mal sprechen lassen hier in der Tasche. Fällt mir gerade so ein. Wenn ich es schon in die Tasche packe, es sagt Schnapp, überaus praktisch. So, du hast die App da.
It is 11:08.
Ja, genau das wollte ich doch hören. Mal ganz davon abgesehen, dass es im Moment gerade nicht schlimm nieselt, aber iPhone erstmal in einer wasserdichten Tasche heißt, iPhone bleibt in einer wasserdichten Tasche. Also sie haben irgendwie Änderungen an dem Protokollblubber. Super, da wird sich ja auch jemand voll dran gebunden fühlen. Das Ding, das fliegt doch ungelesen in die Tonne. Aber hey. Deutschland setze nach Angaben de Maizières durch das innereuropäische Überweisungen nicht erfasst werden. Auf die Daten von innereuropäischen Geldanweisungen, alle Anweisungen zur Bargeldauszahlung an den Empfänger können US-Behörden dagegen nach dem Abkommen zugreifen. Für Tobias Bauschke, Vorsitzender der Julis Niederbayern, ist der CDU-Politiker trotzdem nicht haltbar. Dann hat auch noch Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar sich gegen das Ding gewandt und tralali und tralala. Aber das Abkommen ist ja total wichtig. Ne? Sollte ich doch vielleicht mal komplett durchlesen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar sieht es besonders kritisch, dass mit der Vereinbarung die Übermittlung einer Vielzahl von Daten über Zahlungsvorgänge mit nur marginalem, indirektem oder sogar nur mutmaßlichem Bezug zum Terrorismus in die USA legitimiert wird. Auch die Wirtschaft fürchtet einen Datenstriptease. Wir warnen vor der Gefahr, dass Unternehmen ausspioniert werden, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Werner Schnappauf, der Finanzialteams Deutschland. Aus den sensiblen Informationen aus dem Zahlungsverkehr von Unternehmen ließen sich Rückschlüsse auf Märkte, Vertragspartner und Geschäftsvolumina ziehen. Na, und trotzdem haben sie das Ding durchgedrückt. Ist schon klasse. iPhone in der Tasche klingt komisch. So, dann gibt es da eine DNS-Datenbank. Das Bundeskriminelle Amt BKA hat nämlich die neuesten Zahlen zur deutschen DNA-Analysedatei veröffentlicht. Demnach umfasste die Datei mit Ablauf des dritten Quartals 2009 genau 820.194 Datensätze gegenüber 799.544 DNA-Datensätze 3 Monate zuvor. Jeden Monat kommen so bummelig 10.000 Datensätze neu hinzu. Gleichzeitig werden andere gelöscht, seit 1998 etwa 104.000. Datensätze, was also arg wenig ist. Etwa, weil die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Nach Angabe des Bundesinnenministeriums wächst die Zahl der gespeicherten Datensätze monatlich um bis zu 9.000. Super, es fallen 1.000 weg, 10.000 kommen neu rein. Geil! Da würde mich mal die Begründung interessieren, warum sie denn so viel speichern wollen. Na, wo doch jetzt inzwischen auch bekannt ist, dass dass genetisches Material als Beweis völlig ungeeignet ist, aber hey. Die DNA-Datei enthält 658.525 Personendatensätze, also DNA-Identifizierungsmuster, bei denen die Namen bekannt sind, und 161.669 Spurendatensätze, also Muster von DNA-Spuren, die beispielsweise an einem Tatort sichergestellt wurden und die noch keiner Person zugeordnet werden konnten. Unter anderem Frau Phantom könnte da noch irgendwo drin rumschwirren. Ja, Frau Phantom von wo war es doch gleich? Da, die dadurch aufgefallen ist, dass sie eigentlich auf jedem DNA-Probenstäbchen drauf war. Deswegen hat man sie überall gefunden. Jeder Personendatensatz steht für einen Menschen, aber Spurendatensätze können mehrfach eingegeben sein. Etwa wenn ein Serieneinbrecher bei jedem Einbruch seine DNA hinterlässt. Die deutsche DNA-Analysedatei wurde am 17. April 1998 eingerichtet. Bis zum 18. Mai 2009 wurden laut Bundesinnenministerium 709 Tötungsdelikte, 1381 Sexualstraftaten, 4127 Fälle von Raub oder Erpressung und 48.648 Diebstähle über die Datei aufgeklärt. Wie viele dieser Straftaten auch ohne DNA-Analyse bzw. Datei aufgeklärt worden wären, ist natürlich nicht bekannt. Ja. Ja, also. Aber hey. Und dann gibt's da Datenlöcher, da hatte die Frankfurter Rundschau dann mal auch wieder was zusammengestellt. Fall 1, der Frankfurter Rundschau, liegt der Schriftwechsel des Amazon-Kunden Walter H. vor, dessen Kundenkonto lediglich deshalb gesperrt wurde, weil seine Tochter mit einer Person im selben Haus wohnt, die Schulden bei Amazon hat. Walter H. ist seit Jahren Amazon-Kunde und hat seine Rechnungen stets sofort bezahlt. Kürzlich wird ihm von Amazon mitgeteilt, wir mussten ihr Kundenkonto deaktivieren, da es aufgrund von Übereinstimmungen bei den angegebenen Daten in Verbindung zu einer anderen Kunden... Da es aufgrund von Übereinstimmungen bei den angegebenen Daten in Verbindung zu einem anderen Kundenkonto steht, bei dem es Unstimmigkeiten gegeben hat. Dann hat er mal nachgefragt und dann staunenderweise erfahren, dass seine Tochter in einem Haus wohnt mit jemandem, der Schulden hat. Und deshalb ist sein Konto und die Konten aller Hausbewohner gesperrt worden. Und das fand er halt irgendwie nicht so cool und hat dann Amazon eine Frist gesetzt. Da ist erstmal nichts passiert. Sein Kundenkonto ist übrigens noch weiter gesperrt. Man könne aus Datenschutzgründen keine Auskunft zu dem Vorgang geben, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Man werde sich bei dem Kunden entschuldigen und das Konto sofort freischalten. Und dann gibt eine Versicherung Daten an Adresshändler weiter. Ein Berufsschullehrer, der wollte nämlich seinen Schülern mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung in einem konkreten Beispiel vorführen und hat deswegen beim Internetportal der Versicherung Hannoversche Leben eine fiktive Person angemeldet. Weiblich, 20 Jahre alt, mit realer Adresse. Daraufhin hat er dann ein Angebot der Versicherung erhalten, hat die Unterlagen im Unterricht besprochen und die ganze Geschichte danach einfach vergessen, weil er hat ja nur Unterlagen erhalten und nichts unterschrieben. Können wir ja ganz blöd meinen, naja, das passt dann schon. Stücksken später hat dann seine fiktive Person allerdings plötzlich Post von der GEZ erhalten. Sie verdienen bereits eigenes Geld und halten Rundfunkgeräte zum Empfang bereit, fragt die Gebühreneinzugszentrale die nicht existierende Person. Ich vermute mal, Adresse hat er seine eigene genommen, weil sonst hätte er ja den Brief kaum erhalten können, aber ja. Der Lehrer ist dann irgendwie leicht verwirrt, wie das denn kommen kann, und hat dann mal nachgefragt. So, naja, die GEZ hat gemeint, naja, man würde ja bei großen Adressanbietern Daten für Anschreiben mieten. Und die konkrete Adresse habe man für den Versand von Informationsschreiben an die Zielgruppe junge Erwachsene angemietet. Lieferant sei der Händler AZ direkt in Gütersloh gewesen. Was dann die Frage aufwirft, wie der Name zu dem Händler kam. Und die Hannoversche Leben, die guckt jetzt erstmal. Wir untersuchen diesen Vorfall intensiv, hieß es am Montag. Zurzeit haben wir noch keine neuen Erkenntnisse. So, dann hat die Koalition beschlossen, dass der Hotelsteuerbonus, also die Subvention zu gut Deutsch, bleibt. Die schwarz-gelbe Koalition hält am umstrittenen Steuerbonus für Hotelübernachtungen fest. Darauf haben sich nach dpa-Informationen die Spitzen von Union und FDP... iPhone außer Tasche? Klingt komisch. Die Spitzen von Union und FDP in Berlin verständigt, der ab Januar 2010 auf 7% reduzierte Mehrwertsteuersatz soll nicht auf andere Dienstleistungen des Gastgewerbes ausgeweitet werden. Übrigens Motorflugzeug. Die Verhandlungen mit den Ländern über einen Ausgleich für die Steuerausfälle durch das gesamte Entlastungspaket gehen inzwischen weiter, war eine Meldung von Dienstag. Ne, dann wird ja irgendwie alles gut. Auf der einen Seite kann man bei Swift den Koalitionsvertrag aus dem Fenster treten, da muss man ja nicht mal mehr so tun, als würde man irgendwie was tun. Und auf der anderen Seite kommen sie dann da mit den Subventionen wiegen, weil die würden ja im Koalitionsvertrag stehen. Ist schon putzig. Gilt der Koalitionsvertrag eigentlich immer nur so in Teilen? Oder wie geht das ab? Dann hat der Bundestag einen Untersuchungsausschuss zum Luftangriff beschlossen. Und zwar wird sich der Verteidigungsausschuss umwandeln, nämlich in der nächsten regulären Sitzung am 16. Dezember. Die Regierungsfraktionen Union und FDP sowie die Opposition aus SPD, Linken und Grünen einigten sich auf gemeinsame Fragen und Aufträge. Der Ausschuss will die Umstände für den von einem deutschen Oberst angeordneten Luftangriff aufklären. Dabei waren Anfang September bis zu 142 Menschen getötet worden. Dann kann jetzt ja Wilhelm praktisch unkontrolliert walten, ne? Weil wenn der Verteidigungsausschuss nicht mehr Verteidigungsausschuss, sondern Untersuchungsausschuss über die Kundusgeschichte ist, kann Wilhelm also völlig unbeobachtet tun und lassen, was er will. Das ist doch mal geil. Da wird er sich aber freuen. So, und dann gibt's den Mautverrat. Die Mautverträge, die ja bei WikiLeaks aufgeschlagen sind, die haben jetzt bei der Regierung dazu geführt, dass sich das Verkehrsministerium jetzt mal geäußert hat. In einem Schreiben des Ministeriums an den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages heißt es, dass WikiLeaks einen strafbaren Verrat von Geschäftsgeheimnissen begangen habe, der zu Schadensersatzansprüchen des Vertragspartners Toll Collect gegen den Bund führen könne. Was heißt hier könne? Habt ihr euch den Scheißvertrag nicht durchgelesen, den ihr niemandem in die Hand gebt? Habt ihr wirklich nicht? Nein, habt ihr nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Bund und Troll Collect streiten sich seit Jahren in einem Schiedsgerichtsverfahren über wechselseitige Schadensersatzansprüche. Wieso soll eigentlich Troll Collect Schadensersatzansprüche gegen den Bund haben? Umgekehrt kann ich ja verstehen. Die Pfeifen haben einfach 3 Jahre gebraucht, bis sie das ganze System aufgebaut hatten. Oder waren es 3 Jahre? Sie haben auf jeden Fall länger gebraucht, als sie offiziell Zeit hatten. In den geheimen Ausschreibungsunterlagen. Zumindest, was man so offiziell vernommen hat. In dem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Bericht zur Ausgestaltung des Vertrages, den der Nachrichtensender N24 veröffentlichte, wird ferner die Berechnung der Rendite bezweifelt. Die Illustrierte Stern hatte auf Basis der WikiLeaks-Veröffentlichung eine Umsatzrendite von stolzen 19% errechnet. Zu dieser Rendite heißt es im Bericht an den Verkehrsausschuss, dass der Bund keineswegs das Risiko für die Höhe der Rendite trage. Mit der Rendite würden bestimmte Ausgaben von Toll Collect abgedeckt werden, wie das Ausfallrisiko bei Zahlungsunfähigkeit von Mautschuldnern. Die Darstellung des Ministeriums stimmt allerdings nicht mit der Definition der Rendite überein, die sich im Konvolut der WikiLeaks-Veröffentlichungen findet, weil Heise hat ja die Dokumente auch bekommen. Heise und der Stern haben die Dokumente bekommen, haben sich die intensiv begucken können und dann hat WikiLeaks die Teile veröffentlicht, nachdem sowohl Stern als auch Heise jeweils eine Veröffentlichung rausgehauen hatten. Dort wird die Rendite definiert als der vom Bieter in seinem Angebot geforderte absolute Betrag zur Verzinsung von Eigen- und Fremdkapital und für die Übernahme des unternehmerischen Risikos. Von einem Ausfallrisiko durch Mautschuldner ist nicht die Rede. Neben der festgesetzten Rendite erhält Troll Collect den Unterlagen zufolge noch vergütungsrelevante Aufwendungen und Vergütungsanteile in Abhängigkeit von Performance-Parametern. Erfassungsquote, Identifizierungsquote aus dem automatischen Mautsystem. Bladiblubdibladibla. Oder anders ausgedrückt, der Bund pöbelt jetzt offiziell gegen die Veröffentlichung rum. Ja, mei, ihr hättet das Ding ja auch selber veröffentlichen können. Wäre ja vielleicht einfacher gewesen. Dann gibt es einen Kreditklemmer. Die Regierung hat nämlich einen Vermittler gegen die Kreditklemme ernannt. Der Bankmanager Hans-Joachim Metternich soll im Auftrag der Bundesregierung gegen eine Kreditklemme kämpfen. Er wurde vom Kabinett zum Kreditmediator berufen und soll zwischen Banken und Firmen vermitteln. Union und FDP hatten im Koalitionsvertrag beschlossen, diesen Posten zu schaffen. Metternich beginnt mit seiner Arbeit im März 2010. Bis dahin gibt es doch keine Kreditklemme mehr. Wir haben doch beschlossen, dass die Krise vorbei ist, oder nicht? Oder habe ich irgendwie die Pressemitteilung, die Krise ist jetzt doch nicht vorbei, verpasst? Um das Thema Kreditklemme geht es auch heute beim Konjunkturgipfel im Kanzleramt. Angela Merkel will mit Firmen, Banken und Gewerkschaften über die Folgen der Finanzkrise beraten. War eine Meldung von Mittwoch. Da was rausgekommen ist, habe ich nicht gelesen. Deswegen vermute ich mal, es ist nichts rausgekommen. Jawohl. Mopel hat dann übrigens auch verkündet, dass sie doch Geld wollen, nämlich für die Sanierung von Opel in Europa rund 2,7 Milliarden Euro an Staatshilfen. Hat zumindest Bundeswirtschaftsminister Rainer Schwawalle fallen gelassen. Aus eigener Kraft will GM 600 Millionen Euro stemmen. Den Rest der geplanten Gesamtkosten von 3,3 Milliarden Euro sollen die europäischen Steuerzahler beisteuern. Das vorgelegte Papier ist kein Antrag auf staatliche Mittel und kann auch keine Grundlage für eine Prüfung sein. Zu keiner der für die Zukunft von Opel wichtigen Fragen wird in dem Papier eine Antwort gegeben, kritisierte Schwafalle. Er verwies auf frühere Aussagen des früheren GM-Verwaltungsratschefs Ed Whittaker. Der gerade Nachfolger des bisherigen Konzernchefs Fritz Henderson wurde. Der habe schließlich noch vor kurzem erklärt, der Konzern könne die Aufgabe Opel aus eigener Kraft stemmen. Was dann die Frage aufwirft, was kommt jetzt? Wer darf zahlen? Also ich meine, erstens gibt es ja mal mehrere Länder, die da irgendwie ihre schmutzigen Finger drin haben dürften. Ne, Opel ist ja irgendwie international. Und dann gibt es ja auch noch die Frage, ne, Brüderle hat ja schon verkündet, er zahlt als Bund gar nichts, das sollen doch die Kommunen und die Bundesländer selber machen. Die waren daraufhin dann einigermaßen unbegeistert. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, ist es im Moment noch nicht zu erkennen, ob denn diese Subventionierung da tatsächlich funktionieren wird oder nicht. Aber hey, warten wir es mal ab. Dann gibt es eine lustige Innenschiebung. Das Bundesinnenministerium hat nämlich mitgeteilt, der 56-jährige Klaus-Dieter Fritsche als beamteter Staatssekretär wird die Nachfolge von August Hanning antreten. August Hanning, der BND-Hanning, der ja vorher im Innenministerium irgendwie große Töne spucken durfte, der ist ja, wann war das? Vor zwei Wochen muss es gewesen sein. Also der ist relativ kürzlich herausgeworfen worden. Natürlich auf gegenseitigen Wunsch, bla bla, Fasel, bla bla, also der ist rausgeworfen worden. Und Fritsche ist CSU-Mitglied und hat im Deutschen Bundestag 1988 seine Karriere begonnen, er 91 in das bayerische Innenministerium wechselte und unter Minister Günther Beckstein für Sicherheitsfragen zuständig war. Ne, unter Minister Günther Beckstein für Sicherheitsfragen, ja, der Kerl war ja nun also noch weiter rechts, ging ja gar nicht mehr. Von daher kann man sich irgendwie an einem Finger ausmalen, was Fritsche dann wohl für eine Pfeife sein könnte. Von diesem Posten wechselte er 2006 in das Bundeskanzleramt, wo er als Abteilungsleiter für den Bundesnachrichtendienst und die Koordinierung der Nachrichtendienste des Bundes zuständig war. Wieso Nachrichtendienste des Bundes? Gibt's mehr als einen? Also ich meine, das Bundeskriminelle Amt hat doch erst die Geheimdienstberechtigungen mit dem BKA-Gesetz Ende letztes Jahr bekommen. Oder habe ich irgendwo die Meldung verpasst, dass es da noch mehr gibt? Fritsche war frühzeitig als Kandidat für den vakanten Posten des Sicherheitsexperten genannt worden. Sein Vorgänger, der parteilose Hanning, wurde vom Innenminister de Maizière in seiner ersten Amtshandlung in den Ruhestand geschickt, weil er mehrfach in Sicherheitsfragen Kompetenzen des Bundeskanzleramtes beansprucht hatte. Nachfolger von Fritsche auf dem Posten des Geheimdienstkoordinators wird der 57-jährige Günther Heiß, CDU, zuvor Präsident des Niedersächsischen Verfassungsschutzes. Davor arbeitete der Jurist Heiß im niedersächsischen Innenministerium und war für Glücksspiel, Datenschutz und Katastrophenschutz zuständig. Vor seiner politischen Karriere war er übrigens Klavierlehrer und hat so Pfeifen wie Zensorsula von den Laien in Klavierspiel ausgebildet. Super, wa? Dann hat IMDM auch mal ein bisschen mehr durchblicken lassen, was er eigentlich für eine Pfeife ist. Denn Minister Bund könnte islamische Geistliche ausweisen. Hamburg, Bundesinnenminister Thomas de Maizière denkt darüber nach, radikale islamische Geistliche aus Deutschland auszuweisen. Im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit sagte er, die ersten Radikalisierungen islamischer Gewalttäter fänden fast immer rund um die Moscheen statt. Darauf müsse man eine sicherheitspolitische Antwort geben. Zugleich machte de Maizière klar, dass es mit ihm als Innenminister keinen Millimeter Abstriche am Sicherheitsniveau in Deutschland geben werde. Frage ich mich doch, was ist mit radikalen Christen, radikalen Juden, radikalen Buddhisten, sofern es welche gibt, radikalen Politikern? Was ist mit denen? Dürfen die alle hier bleiben oder wohin soll man die entsorgen? Die müsste man bei Gelegenheit eigentlich auch mal entsorgen. Na, insbesondere radikale Deutsche müsste man mal entsorgen. Keine Ahnung, wohin. Na, und warum will er eigentlich die sinnlosen Schnüffelrechte behalten? Nee, der Kerl ist überhaupt nicht harmlos. Der Kerl ist so überhaupt nicht harmlos. Und jetzt muss ich doch mal gucken, wie viele haben wir noch? Zwei haben wir noch, genau. Dann gibt es aus der Bundesnetzagentur von gestern eine Meldung, von Mittwoch, nämlich die konkreten Vorgaben zur Implementierung der verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung sind veröffentlicht worden. Ja, Mittwoch, wie knapp 2 Jahre nachdem das Ding in Kraft getreten ist, knapp 1 Jahr nachdem es verpflichtend geworden ist, gibt es jetzt dann auch mal eine Vorgabe dazu, wie man das denn überhaupt machen soll. Geil, wie haben sie das denn bisher gemacht? Gar nicht? Gar nicht hat es eigentlich nur Hansenet gemacht und die durften das ja eigentlich nicht. Ne? Also was soll der Quatsch? Das ist Teil der technischen Richtlinie zur Umsetzung gesetzlicher Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation und zum Auskunftsersuchen für Verkehrsdaten. Die Bestimmungen mit der Abkürzung TRTKÜV legt generell die technischen Einzelheiten fest, die zur Sicherstellung einer vollständigen Erfassung der zu überwachenden Telekommunikation und zur Auskunftserteilung erforderlich sind. Darüber hinaus gibt es die Anhaltspunkte zur Gestaltung der Übergabepunkte der abgehörten und gespeicherten Daten an die berechtigten Stellen im Sicherheitsbereich. Bla-di-bla-di-bla-di-bla-di-bla. Ne? Oder anders ausgedrückt, da hat es knapp 2 Jahre gedauert, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist. Das Gesetz, was ja am 15. Dezember, also in knapp 2 Wochen, mündlich verhandelt wird in Karlsruhe vor einem unauffälligen Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs. Aber hey! So, und einer geht noch, nämlich... Verteidigungsminister Wilhelm zu Wilhelm hat seine Bewertung des Luftangriffs von Kunduz einfach mal geändert. In der Afghanistan-Debatte des Bundestages am Donnerstagabend nannte zu gutem Zweck die Bombardierung der 2 von Taliban entführten Tanklastzüge, Zitat, aus heutiger Sicht militärisch nicht angemessen. Ein guten Zweck unterstrich dann allerdings noch, er habe volles Verständnis für den Oberst Klein, der subjektiv von der Richtigkeit seines Handels überzeugt gewesen sei und die eigenen Kameraden habe beschützen wollen. Er werde den Oberst deshalb nicht fallen lassen. Das gehöre sich nicht. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Gartenzwerg den Angriff noch als angemessen bezeichnet. Das wiederum wirft jetzt die Frage auf, super, er hat also jetzt mal alle Berichte gelesen und hat festgestellt, das war doch nicht sinnvoll. Aber auf der anderen Seite sagt er, es war aber sinnvoll. Ja, hallo? Wie kann man in einer Aussage eigentlich gleichzeitig nach links und nach rechts rudern wollen? Das funktioniert nur sehr begrenzt. Also ich meine, üblicherweise fährt man dann einfach geradeaus weiter. Wenn geradeaus allerdings gerade irgendwie, sagen wir mal, ein großes Stück Felsen ist, auf das man dann zusteuert, naja, ist vielleicht nicht unbedingt die intelligenteste aller Ideen, da geradeaus weiterzufahren. Aber hey, na, also ja. Also der Gartenzwerg fand das zwar militärisch irgendwie unangemessen, aber andererseits kann er das verstehen, so ungefähr. Super. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, um es mal mit den Worten meines Lieblingsbuchzitates zu formulieren. Oh, he said in a mild and polite tone of voice. You are talking bullshit. So. Und dann gucken wir in die Musikecke. Ja, ich weiß, ich überziehe 8 Minuten im Moment schon. Da habe ich jetzt einfach mal für heute nominiert von All Meadow, der den Rob Costello remixt, den ersten Titel aus dem Album Switch On, nämlich Air Cooled. Der ist 3 Minuten 47 lang, inklusive Magnetune Outro. Und ja, den hatten wir schon mal. Das macht aber nichts. Ich habe den damals nämlich schon so eingestellt, dass er nochmal wiederkommen kann. Nämlich jetzt. So, und danach werfen wir dann mal einen ganz, ganz kurzen Blick in die Deutschlandradio-News vom 24.11.20 Uhr, wo ein bestimmt reiner Zufall passiert ist. Jaha, das war bestimmt nicht absichtlich, der Versprecher da. So, und dann haben wir... Okay, Touch iPod kann auch noch reden. Und vor allem kein Touch iPod in seine Tasche zurück. So, und dann sage ich einfach mal wieder Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Irgendwie verknote ich mich hier gerade. Ja. Sag dann viel Spaß mit All Meadow, der den Rob Costello remixt und den ersten Titel, wie hieß er doch gleich? Komme ich gerade nicht drauf, müsste ich nachgucken, wo ich jetzt gerade den Touch iPod versteckt habe. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Die Bundesregierung will die Kurzarbeiterregelung um ein Jahr bis Ende 2010 verlängern. Das erklärte Bundeskanzlerin Merkel auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Zugleich signalisierte sie ihre Unterstützung für den Vorschlag von Arbeitsminister Jung, die Bezugsdauer von 24 auf 18 Monate zu reduzieren.